Hey, hallo und herzlich willkommen heute zur 158. Ausgabe meines Podcasts Genuss im Bus, der mobile Wein-Podcast. Mein Name ist Wolfgang Staud und wie immer lade ich dich ein, mich auf meinen Reisen in die Welt des Weines zu begleiten und dabei zu sein, wenn ich mich mit interessanten Typen der Wein- und Winzerszene treffe. Die heutige Episode ist die 10. im Rahmen meiner Interviewserie zum Weinjahrgang 2023. Diesmal spreche ich mit Jochen Beurer vom Weingut Beurer in Stetten. Damit befinden wir uns im Remstal, einem weinbaulichen Teilbereich von Württemberg. Jochen hat mit seinem Sohn Adrian, der derzeit in Geisenheim studiert und zuvor einen Teil seiner Ausbildung bei Bürklin Wolf in der Pfalz absolviert hat, viel über den richtigen Lesezeitpunkt im Jahr 2023 diskutiert. Jochen sagt von sich: Ich bin ein klassischer Spätleser. Die Ergebnisse über all die vielen Jahre haben mir im Grunde da ja auch recht gegeben. Doch in 2023 war ich in der einen oder anderen Anlage, das muss ich zugeben, ein paar Tage zu spät dran und muss da im Nachhinein dem Adrian recht geben, der manche Trauben gerne schon früher geholt hätte. Die Erfahrungen des Jahrgangs 2023 nähren tatsächlich in fast allen deutschen Anbaugebieten den Eindruck, dass sich die optimalen Zeitfenster für die Lese verkürzen. Vor allem für all jene Winzer, die gesunde, physiologisch reife Trauben mit viel frische Spannkraft und guten Säurewerten anstreben. Wie Jochen dann im Ergebnis den Weinjahrgang insgesamt erlebt hat, welche Maßnahmen er in den unterschiedlichen Phasen des Jahres ergriffen hat und wie er dann schlussendlich mit den Ergebnissen zufrieden ist, das erfahrt ihr im nun folgenden Interview. Freut euch auf eine spannende Podcast-Episode, freut euch auf Jochen Beurer aus dem Remstal. Los geht's! Hallo Jochen, ich freue mich, dass du hier bei Genuss im Bus heute dabei bist. Wir wollen reden über den Jahrgang 2023, aber zunächst mal viele, viele Grüße ins Remstal nach Stetten.
Ja, hallo Wolfgang, vielen Dank, dass du an uns gedacht hast und ich rede natürlich gerne über diesen Jahrgang, der ja schon spannend war, aber auch tolle Seiten gehabt hat, ja, wirklich richtig cool.
Lass uns doch mal vielleicht diesen Jahrgang an den wichtigsten Schnittstellen betrachten. Das sind ja immer, das weißt du ja viel besser als ich, das ist natürlich am Anfang der Austrieb, die Blüte, was haben wir da für ein Wetter, gibt es dann nochmal nach der Blüte eventuell Gefahren, die lauern, dann geht es weiter, ne? Bis hin zum Traubenabschluss, zur Veraison, wenn es dann anfängt, richtig die Reife loszugehen. Und dann die Phase kurz vor der Ernte ist natürlich immer very tricky und spannend. Und dann natürlich der Ernteverlauf. Wie ist das organisatorisch alles hinzukriegen? In welchem Zustand sind die Trauben auch der einzelnen Sorten? Vielleicht denken wir mal zunächst, wie ging es alles los? Gab es Altlasten des Vorjahres? Mit welchen Hoffnungen und Befürchtungen seid ihr reingegangen in 2023?
Es ist ja allgemein, es ist ja noch so ein Wasserdefizit eigentlich immer noch vorhanden, würde ich mal behaupten. Und das Frühjahr ist eigentlich für uns ganz, ganz passabel, ganz gut verlaufen. Wir sind wirklich auch durch die Eisheiligen super durchgekommen. Also wir haben keinerlei Frostschäden eigentlich hier bei uns in Stetten davontragen. War eigentlich wirklich eine tolle Sache. Austrieb war gemäßigt, war eigentlich gut. Wir haben dann wirklich so eine Woche gehabt, wo wir viel Regen auf einmal da gehabt haben, so kurz nach dem Austrieb, wo es gerade so losging mit der Peronospora-Gefahr, also mit der Infektionsgefahr. Da hatten wir in einer Woche wirklich 2-3 volle Peronospora-Infektionen drin. Und dann auf einen Schlag ist es ja trocken worden. Und das war, sagen wir mal, in der Hinsicht auf Peronospora war das natürlich ein total großes Glück, wo man ja dann immer, wir als Biobetriebe bei Peranospora, gucken wir schon immer, dass man da nicht in die Defensive kommt und haben da wirklich einfach auch mit dem Wetter nochmal Glück gehabt, dass es dann wirklich trocken wurde. Wo man aber bei dem, wo es dann trocken wurde, hat man dann aber gemerkt, okay, wir haben noch kühle Nächte, die Nächte waren immer noch kühl und dann auf einmal war es tagsüber recht warm, wieder kühle Nächte. Und da hast du natürlich eine wahnsinnige Taubildung draußen. Und dann war das eigentlich so prädestiniertes Mehltaujahr, würde ich mal behaupten.
Oidium, genau.
Genau, Oidium. Und wir haben bei uns hier im Weingut im Garten, steht bei uns ein großer Ahornbaum. Und da hat mich wirklich am Anfang schon der Schlag drauf. Und da haben echt auch die jungen Blätter beim Ahorn einiges an Mehltau auf einmal gehabt. Da habe ich gedacht, boah, okay, du gehst raus, das Gras ist nass, es ist wirklich feucht draußen und dann knallt gleich die Sonne rein. Da müssen wir ein bisschen mehr auf der Hut sein in Sachen Mehltau.
Das heißt, dann muss Schwefel drauf, oder?
Wir spritzen bei uns, wir spritzen Schwefel, wir spritzen aber genauso auch Backpulver einiges und wir härten unsere Reben auch mit Schachtelhalmtee. Schachtelhalmtee, Brennnesseltee, so ein bisschen im Wechsel. Also die Basis von unserem Pflanzenschutz ist eigentlich immer eine Teebrühe oder ein Tee sozusagen, frisch gekocht, also keine Jauche, sondern frisch gekochter Tee, wo du auch selber trinken könntest. Und dadurch, weil wir ja einfach im Schachtelhalm oder auch in der Brennnessel haben wir sehr viel Kieselsäure drin. In der Brennnessel ist noch einiges an Kalium drin, wo einfach eine Abhärtung auf unsere grünen Rebteile, also auf die jungen Blätter gibt. Und dadurch kann sich der Oidiumpilz nicht gut ansiedeln. Also auf das schwöre ich einfach, dass man wirklich viel mit Tees macht, viel unterstützt, viel Abhärtung eigentlich in die grünen Rebteile bringt.
Das heißt, ihr habt dann den Mehltau in den Griff bekommen.
Wir haben den nicht überall in den Griff bekommen. Also ich bin immer eigentlich wirklich sehr ehrlich. Also ich würde mal behaupten, der, wo sagt, der hat dieses Jahr gar keine Mehltauprobleme gehabt, da stimmt was nicht. Außer er hat Piwisorten, nur Piwisorten. Aber
Okay, ja.
jetzt bei uns und hauptsächlich bei den Rieslingen, wo wir auch haben. Wir haben natürlich auch einiges an Trollinger hier bei uns in Württemberg, in Stetten. Würde ich mal behaupten, wir haben auf einer Seite, wo die Anlage oder wo der Hang mehr Richtung Ost, Südost gerichtet ist, da hat man ein bisschen mehr einen höheren Mehltaudruck, weil du wirklich feucht direkt eigentlich in die Sonneneinstrahlung gehst. Und von daher hast du eigentlich auf der Häderseite immer ein bisschen mehr Mehltaudruck, haben es aber dann doch in den Griff bekommen, ja.
Inwiefern hilft da auch ein entsprechendes Laubwandmanagement und eine vielleicht auch prophylaktische Bodenbearbeitung? Du hast wahrscheinlich die Zeilen begrünt.
Ja.
Musst du da vielleicht auch da was verändern oder spielt das für die Mehltaubehandlung keine Rolle?
Gut, natürlich. Also wir haben unser Gras immer ein bisschen höher, beziehungsweise wir haben auch arbeiten immer mit verschiedenen Begrünungen, lassen jede zweite Gasse eigentlich sehr hoch wachsen, sodass man halt wirklich auch Schattengare kriegen, also nicht irgendwie, dass die Sonne zu stark auf den Boden knallen kann, dass das Gras zu kurz ist. Also wir sind absolute, ich sage immer so salopp, Golfrasengegner. Also das heißt, wir wollen immer ein bisschen wilder haben. Wir wollen eine schöne Durchwurzelung haben, wir wollen oberirdisch Rückzugsgebiete für Insekten schaffen und von daher musst du so ein bisschen den Spagat schaffen zwischen einer hohen Begrünung, wo natürlich auch mehr Feuchtigkeit drin sitzt und da einfach aber auch dann gewissermaßen, dass es auch wieder abtrocknen kann. Das bedeutet, wir fahren beim Pflanzenschutz mit dem Schlepper drüber. Das heißt also, es ist einfach ein Walzen auch da, sodass das Gras ein bisschen untergedrückt wird. Aber es wird auf jeden Fall nicht gemulcht und dann funktioniert das eigentlich auch. Ja. Laubwandmanagement ist ganz klar. Laubwand wird immer luftiger gehalten. Aber wir arbeiten allgemein ja auch mit der Laubwand, mit sehr dünner Laubwand, mit sehr niederer Laubwand, einfach, dass wir keine so große Kraftwerke haben, dass wir nicht so viel Blätter da haben, uns zu viel Zucker produzieren, in dem Fall nachher oder später zu viel Alkohol. Deswegen arbeiten wir immer mit dünner, luftiger, niederer Laubwand und da denke ich mal, da sind wir schon auf dem richtigen Weg damit, ja.
Konnte man dann dieses Jahr die Dinge so machen, wie man sie immer gemacht hat? Oder ja, verlangte doch dieses Jahr hier und da die Stellschrauben so ein bisschen anders zu stellen?
Also wir stellen uns ja schon die letzten Jahre immer auf die Trockenperioden ein, gerade mit der Begrünung, mit der Laubwand und so. Von daher denke ich mal, wir sind nach unserem System gefahren, was wir eigentlich gedacht haben. Wir sind auch im Nachhinein, also gegen Ende von der Periode sozusagen, wo es ja im August nochmal sehr viel Niederschlag und Regen gab. Wo dann doch nochmal ein bisschen mehr Wuchs in die Triebe ging, sind wir auch nochmal hergegangen und haben praktisch alles, was an neuen Geiztrieben gebildet wurde, einfach nochmal auch sehr kurz gemacht, sodass man wirklich also in der Herbst nicht mit so hohen Assimilationsleistungen reingehen eigentlich. Ja. Also ich glaube, wir sind vom Gedanken her bei der Laubwandmanagement, bei dem Weinbergsmanagement eigentlich relativ gut momentan oder auf einer guten Richtung, würde ich sagen. Es gibt natürlich immer viel, viel Luft nach oben, das ist ganz klar. Das heißt, die Kompostversorgung muss noch besser werden. Wir fahren jedes Jahr Kompost, bauen uns einen tollen Kompost auf auch. Und ich glaube, es ist ein wichtiger Punkt, dass man einfach noch ein bisschen mehr Kompost in den Boden einbringt, einfach ein bisschen mehr Federung, ein bisschen mehr Elastizität in den Boden reinkriegt, dass er einfach die schwierigen Phasen, was man ja durch die Klimaveränderung deutlich sieht, heiße, trockene Perioden, nasse, kühle Perioden, da denke ich mal, da müssen wir einfach mit viel Grips rangehen, damit wir einfach unsere Weinberge hinkriegen, ja.
Also der Humusaufbau ist wichtig und es ist aber letztendlich ein Generationenprojekt, ne?
Das ist definitiv ein Generationenprojekt, auf jeden Fall, klar. Aber ich habe das Glück, dass mein Vater damals eigentlich, wo wir auch noch früher in der Genossenschaft waren, also vor 1997, schon relativ viel mit Kompost und Mist gemacht hat. Also von daher bin ich froh drüber, dass ich eigentlich schon sehr schön gute versorgte Weinberge, gute versorgte Böden eigentlich übergeben kriegt habe. Und wir arbeiten aber da wirklich mit sehr viel Akribie dran, dass wir einen tollen Kompost hinkriegen und da weiter aufbauen auf jeden Fall.
Wie war da bei euch die Situation, sagen wir mal Mitte, zweite Hälfte Juli? Ich weiß es aus anderen Gebieten, da war ja schon ein gewisser Trockenstress erkennbar und alle waren happy, als es dann endlich auch mal ein bisschen anfing zu regnen. Wie war da vor dem Wetterumschwung die Situation in deinen Weinbergen?
Also ich war immer relativ zufrieden von der Versorgung her. Bin jetzt auch nicht derjenige, wo irgendwie sagt, wir müssen jetzt Wasser bringen. Wir haben eine zweijährige Anlage gehabt, die ist eigentlich wirklich sehr vital gewachsen. Also da muss ich sagen, es wäre möglich für uns. Wir haben mobile Schläuche, wo wir reinlegen können, Bewässerungsschläuche, wo man jetzt so eine Anlage bewässern würde, wenn sie so kurz vorm kaputtgehen wäre. Aber also auch in diesem Jahr muss ich sagen, war unsere Versorgung gut. Vielleicht hat es immer wieder mal so ein kleines bisschen Niederschlag gegeben. Und man muss das immer so sehen bei uns hier in Stetten. Wir sind ja so einem kleinen Seitental vom Remstal. Das Remstal ist eigentlich so ein Ost-West-Tal und hat auf der rechten, also rechtsremsischen Seite, wenn man das sagen kann, so Kleinheber-Korb und so, schon die exponierteren Lagen Richtung Süden. Und wir hier in Stetten im Seitental sind die Lagen eher Richtung West-Südwest orientiert und Richtung Ost-Südost orientiert und alles oben schön mit dem Wald begrenzt. Das heißt, es knallt eigentlich bei uns gar nicht so die Sonne rein. Also nicht so extrem wie jetzt in so stark exponierten Südlagen. Von daher muss ich sagen, das spielt alles gerade so ein bisschen uns ganz gut in die Karten, damit man da wirklich sagen kann, hey, es ist von der Wasserversorgung nur ganz gut eigentlich.
Und zu dieser besonderen Exponierung kommt ja auch noch eine, sagen wir mal, zumindest relative Höhenlage dazu.
Genau. Also unsere Weinberge erstrecken sich so von der Höhenmeter her zwischen 280 Meter in den Gipskäuberlagen bis hoch zum Stubensandstein auf 400 Meter, wo dann auch wieder gleich angrenzender Wald ist, wo so immer ein bisschen mehr Kühle rauskommt aus dem Wald. Also das ist natürlich schon auch ein sehr toller Vorteil momentan mit den hohen Lagen, ja.
Ja, und dann haben alle den herbeigesehnten Regen bekommen, nur hörte er mancherorts gar nicht mehr auf.
Ja, genau. Also das war eigentlich gerade, ich glaube, war es nicht so, also bei uns in Baden-Württemberg war es, glaube ich, so mit dem Ferienbeginn, dass es geregnet hat. Und ist immer so unfair den Kindern gegenüber, finde ich. Und natürlich hat man sich am Anfang drüber gefreut über den Regen. Und dann war es wirklich so, Ich kann das auch immer so sagen, weil unsere Kinder, also der Nikolai ist Waldheim-Leiter, unsere Smilla ist eine Waldheim-Betreuerin, also Kinderwaldheim, Kinderfreizeit in den Ferien. Und es ist immer oben am Wald, im Freien, viel mit Geländespielen und allem drum und dran. Und die erste Woche war wirklich nur Regen. Und es war natürlich dann so ein bisschen ins, mehr oder weniger ins Wasser gefallen. Deswegen war das schon ganz krass. Wir hatten so in der Phase unsere letzten Pflanzenschutzgeschichten, wo dann natürlich hier, wir haben ja auch recht viel Steillagen, also wir haben bis 45% Steigung, wo wir alles eigentlich mit dem Schlepper noch fahren. Und da war es natürlich schon kritisch. Auf einen Schlag, ja, der ganze Sommer hast du ohne Gedanken in jede Steigung reinfahren können. Und jetzt bist du wirklich da auf einmal dran gehängt und hast gesagt, hey, okay, wie kriegen wir das jetzt hin? Wie kriegen wir den Pflanzenschutz noch hin? Es war dann schon schön viel, ja, muss man sagen.
Wie ging es weiter?
Wir haben es hinkriegt. Es hat funktioniert. Wir haben dann halt einfach ein bisschen länger braucht. Wir haben dann den ein oder anderen Wengert halt einfach auch abtrocknen lassen müssen. Habe jetzt aber auch keinerlei große Bedenken gehabt, jetzt wegen Peronospora oder so vom Regen her. Ich denke mal, man hat ein bisschen was in der jungen Blätter oben drin gesehen mit Peronospora, wobei wir ja bei den jungen Blättern eher wieder stark reduziert haben. Und von daher war es eigentlich bei uns jetzt im Zuge von der Peronospora schon ganz gut im Griff. Aber man hat natürlich so ein bisschen aus der Angst, dass mit dem hohen Oidiumdruck schon nochmal so eine Spritzung mit dem Backpulver und mit dem Tee hinkriegen wollen. Schwefel war zu der Zeit ja nicht mehr möglich dann von den Wartungszeiten, aber mit Backpulver hast du da auf jeden Fall nochmal was hinkriegt. Und ich muss ganz ehrlich sagen, also wir sind auch dieses Jahr dann vom Pflanzenschutzeinsatz mit 8 Durchgängen im Ökologischen wirklich ganz gut hinkommen.
Ja,
Das hat super funktioniert,
das
ja.
ist gut.
Ja,
Wie viel
doch.
Regen ist denn gefallen in dieser Phase, sagen wir mal, August?
Boah, kann ich gar nicht sagen. Da wissen bestimmt mehr andere,
Aber es war
mehr
viel, oder?
haben. Es war viel gefühlt, genau, ich gehe immer nach dem Gefühl. Wir waren auch in der Zeit dann im Urlaub. Und von daher waren wir in einem Gebiet, wo weniger Regen war.
Okay, war es in sicherer Entfernung?
Ja, genau, so ungefähr. Nee, wir haben aber eigentlich schon mitgekriegt, dass es wirklich einfach wirklich viel Regen war. Und ja, ich sage jetzt mal so, man hat ein bisschen Bammel gehabt. Eigentlich mehr oder weniger, so wie ich es vorher sagte, wegen dem Oidium, aber wie gesagt, Peronospora war jetzt nicht großes Thema. Was immer halt dann das Problem ist, wenn du so spät so viel Regen kriegst, ist halt wirklich, dass deine Trauben schon nochmal an Gewicht beziehungsweise einfach so ein bisschen sich aufdehnen. Und das war, denke ich mal, auch in manche kompakten Sorten, in Grauburgunder oder Spätburgunder zum Beispiel, wo mir wirklich schon viel Handarbeit reingesteckt gehabt haben, damit wir die optimalen Trauben kriegen. Das heißt, wir haben die Trauben halbiert, wir haben sie ein bisschen entspannt, wir haben einfach geguckt, dass die Grauburgunder schön luftig hängen und so. Und dann hast du schon gemerkt, dass durch den Regen doch die Beeren nochmal ein bisschen aufgedrungen wurden. Und das hat sich dann aber auch voll bis zum Herbst durchzogen, gell? Dass man da gerade zum Beispiel im Grauburgunder schon mit manchen Botrytisnestern arbeiten hat müssen, ja, beziehungsweise hinnehmen mussten und aussortieren, ja.
Also Graufreule war dann ein Thema und es war ja auch dann bis in den September hinein, bis zur Lese, auch schön warm, ne? Und das ist natürlich auch ein gutes Klima, gutes Mikroklima, um auch das, was da vielleicht sich an Fäulnis angebahnt hat, zu vermehren.
Das ist richtig. Also ich meine, die ganze Geschichte mit dem, ich würde es mal fast als tropisches Klima fast bezeichnen, was wir da gehabt haben. Du hast ja eigentlich gemerkt, dass dein Boden fast nicht mehr abtrocknet, gell? Und du hast wirklich hohe Temperaturen gehabt. Das war prädestiniert für, wie du sagst, für Botrytis, für die Graufäule. Wir haben natürlich so die ein oder anderen Nester kriegt, wo sich die Beeren rausgedrückt haben. Und dadurch, wenn sich Beeren rausdrücken, kommt ja ein bisschen Saft raus und da setzt natürlich der Pilz an. Was natürlich aber auch in der Zeit unsere Fliegen natürlich, also unsere liebe Freundin, die
Ja.
Kirschessigfliege sozusagen, angezogen hat, wo man doch am Anfang gewaltig viel kämpfen hat müssen, ja.
Wie ist dann die Lese verlaufen? Musste man sich dann sputen, um weiteres Schlimmeres zu verhindern? Oder hat es vielleicht sogar Sinn gemacht, dann noch ein bisschen zu warten, bis trockeneres Spätherbstwetter kommt?
Sowohl als auch, würde ich behaupten. Also ich bin ja immer so einer, wenn die ersten Posten, sie sind Vollgas in der Lese, auch hier aus unserer Region, da bin ich eigentlich noch recht entspannt, weil ich halt immer ganz klassischer Spätleser bin sozusagen. Also wie gesagt, wir haben bis gestern, also bis zum 18. geerntet, wunderschöne Rieslinge noch. Und muss aber ganz ehrlich mir eingestehen, ich war vielleicht bei der einen oder anderen Sorte vielleicht doch 2, 3, 4 Tage zu spät dran. Das heißt also, ich fand die Reife noch nicht richtig gut. Also die Aromatik hat gefehlt, zu der Aromatik haben einfach die kühlen Nächte gefehlt. Wir haben ja eigentlich wirklich südländisches Klima mehr oder weniger dann hier voll gehabt, so mit den wirklich wahnsinnig heißen Temperaturen. Trauben, die so sich aus den Blättern ein bisschen vorgespiegelt haben, die ein bisschen freier hingen, die sind dann wirklich fast eingeschrumpelt. Das heißt einfach ein bisschen Wasserverlust gehabt und das ist natürlich bei Rotwein vehement. Da kriegst du halt bei Rotwein doch gleich ein bisschen marmeladigere, sehr reife Töne einfach rein, wo man nicht will. Und es war gerade, also prädestiniert war Spätburgunder, wo dieses Jahr, fand ich jetzt schon sehr stark gelitten hat unter den hohen Temperaturen, unter der hohen Sonneneinstrahlung auch. Und da hat man, denke ich mal, schon einfach reagieren müssen, beziehungsweise so ein bisschen seinen Krebs anstrengen müssen. Was kannst du denn jetzt aus den Sachen machen? Dann Grauburgunder war eine Sorte, wo für uns problematischer war. Andersrum, Riesling stand da wie eine Eins. Wir haben die letzten Jahre hast du immer die Burgundersorten gehabt, wo super stabil waren und dann vielleicht der Riesling so ein bisschen früher angefangen hat zum Botrytis kriegen. Und dieses Jahr war es wieder komplett anders, gell? Also bei uns hat wirklich Grauburgunder, war Spätburgunder, war problematisch, einfach Kirschessigfliege, dann die eingeschrumpelten Beeren. Beim Zweigelt haben wir doch einige Kirschessigfliegen, Trauben gehabt. Lemberger war wieder toll, muss man sagen. Also es ist irgendwie, du kannst kein richtiges System aufstellen, welche Sorte jetzt prädestiniert ist für Kirschessigfliege oder fürs Einschrumpeln halt von den Beeren, ja.
Was hat dich bei der einen oder anderen Sorte dann, du hast es ja angedeutet, wäre es vielleicht besser gewesen, ein paar Tage früher rauszugehen und zu ernten. Was hat dich da abgehalten? War das noch die Hoffnung, dass sich da noch was zum Positiven hin verändert? Oder brauchst du manchmal einfach ein paar Tage, bis dann so ein Entschluss fällt, ja, jetzt machen wir es?
Sowohl als auch. Ich sage es einfach ganz ehrlich, wir waren einfach noch nicht ganz bereit dazu. Wir haben noch einen Abfülltag gehabt. Bei uns auf dem Weingut ist es halt auch sehr eng. Wir müssen immer so ein bisschen hin und her räumen, dann füllen wir ab, das ist wieder schwierig. Und von daher war es einfach wirklich ganz ehrlich, wir waren noch nicht ganz so weit. Dann war das Stuttgarter Weindorf, wo wir der Adrian unterstützt haben. Mit Zuliefern und Abbau nachher dann alles drum und dran, da ist auch das Team eigentlich so ein bisschen mit drin hängt. Nichtsdestotrotz, also einfach, wir haben es dann schon starten können. Wobei ich jedes Mal gesagt habe, wenn du eigentlich die Trauben probiert hast, mir ist es einfach von der Aromatik einfach noch nicht richtig. Und deswegen denke ich mal, ja, man hat, ich denke mal, wir haben mit der guten Reife gestartet. Aber haben dann da vielleicht ein bisschen länger braucht, weil man einfach nur oder länger braucht, um einfach die Top-Sachen raus zu picken, sozusagen.
Hat das dann dazu geführt, dass du mehr selektieren musstest, dadurch Mengeneinbußen hattest, oder hat das dazu geführt, dass jetzt der ein oder andere, zum Beispiel deiner Spätburgunder, ja, Nuancen von vielleicht Notentönen hat, du hast es vorhin marmeladig genannt, die du eigentlich gar nicht so willst?
Nee, also die haben wir nicht. Die haben wir definitiv nicht. Zumindest nicht in unserem Spätburgunder drin, weil da haben wir wirklich sehr akribisch nur die prallen Beeren raus sortiert oder Trauben. Und wie gesagt, ich habe es ja vorher auch andeutet, man hat sich ein bisschen der Krebs anstrengen müssen, was man was man noch machen kann. Also wir haben dann aus die sehr stark eingetrockneten bzw. eingeschnorzelten Beeren haben wir dann hängen lassen. Wir haben wirklich die perfekten Trauben rausgeholt für Spätburgunder, damit wir die frische, die knackige Aromatik haben, und die haben wir auch drin. Und haben halt aus den anderen, habe ich jetzt einen tollen Süßwein gemacht mit
Okay.
125 Grad Öxle. Das ist das, was ich halt sage. Ich habe es jetzt nicht hängen lassen oder auf der Bode geschnitten, sondern wir haben halt einfach aus den Trauben dann jetzt einen tollen Spätburgunder Süßwein gemacht, ja. Es war natürlich dadurch für Spätburgunder schon mengenmäßig Einbußen da, ganz klar.
Okay, und die waren auch beim Trollinger da?
Bei Trollinger war auch sehr stark selektive Lese gefragt. Also da hat man wirklich einfach hohe Kirschessigfliegenbefall gehabt. Und dadurch haben wir auch flächenmäßig oder mengenmäßig ein bisschen Einbußen gehabt. Und das ist aber einfach ja, durch intensives Auslesen hat es funktioniert, dass wir schöne, schöne frische Aromatik drin haben. Wir haben Trollinger mit, würde ich mal behaupten, 10,5 Volumenprozent jetzt im Fass, wo richtig schön ist von der Aromatik, ja. Also das wird auch gut, aber es war aufwendig, da ranzukommen, ja.
Ja, also du hast schon
Definitiv.
auch einen besonderen Leseaufwand dann betreiben müssen, damit das in den
Ja.
Keller kam, was du einmal stilistisch anstrebst. Aber
Genau.
nicht nur deshalb, ich glaube, es ist so zu erinnern, dass du ja auch relativ interventionsarm im Keller zu Werke gehst. Und dafür brauchst du
Genau.
ja ebenfalls extrem gesunde Trauben.
Definitiv, ja. Also man muss ganz ehrlich sagen, man hat sich immer auf die Rieslinge gefreut und hat die Rieslinge immer so ein bisschen nach hinten geschoben. Und sowieso, weil ja Riesling einfach, finde ich, wahnsinnig spät zu ernten richtig Spaß macht. Und war da immer einfach auf eine tolle Aromatik. Und die Rieslinge, die hast du immer bis an deine Rieslinganlagen vorbeigefahren, auf dem Weg zu irgendwelchen sehr aufwendig zu lesenden Weinbergen. Und hast gedacht, wow, cool, wenn ich bei dir bin, dann wird es richtig gut. Und das war auch wirklich so, das hat sich bewahrheitet. Der Riesling war bis jetzt, also bis gestern, super stabil. Wir haben traumhafte Rieslingtrauben, und man hat eigentlich auch im Riesling gesehen, dass die Trauben das ganze Jahr ein bisschen entspannter waren. Also es waren irgendwie lockerere Trauben, es waren sehr, ja, ich sage jetzt mal, ein bisschen kleinbärigere Sachen dabei. Das ist einfach schön. Und ich mache ja beim Riesling schon seit zig Jahren, seit 2004 pflanze ich ja Klonengemische, mache nur noch meine eigene Selektionen aus diesen Klonengemischen raus und muss sagen, also ich denke, da fühlt man sich auf einem guten Weg, weil die waren locker, die waren kleinbärig und die waren top gesund. Ja.
Wie ist es denn in diesem Jahr deinen historischen Reben gegangen?
Die waren eigentlich auch ganz gut. Da haben wir gestern voll die letzten Trauben geholt. Man hat natürlich auch stark auslesen müssen. Die blauen Sorten wie Blauer Affenthaler oder Blauer Kölner, Frühroter Malvasier, die waren ein bisschen strapaziert von auch Kirschessigfliege. Und die Weißen waren aber stabiler. Also von daher sowohl als auch. Wir haben ja auch den Heunisch drin, wo ein bisschen großbeeriger ist. Der hat ein bisschen mehr unter Botrytis gelitten. Aber dann haben wir Kleinweiß und Kleinedel drin, die sehr kleine Beeren haben. Die waren super stabil. Also es war so, ich würde mal behaupten, so ein bisschen gemischt eigentlich. Ja.
Okay.
Die eine Sorte ist mehr besser zurechtkommen mit der Feuchtigkeit und die anderen ein bisschen weniger, ja.
Aber du kältest sie ja zusammen, ne? Also,
Ja, genau.
ja,
Das wird
ja.
einfach auch wieder, da hat man wieder stark auslesen müssen und dann hat es aber funktioniert, ja.
Hast du da auch Grünfränkisch drin?
Nee, Grünfränkisch haben wir nicht. Leider nicht. Ja.
Was sind deine Learnings, Jochen, die du mitnimmst aus diesem Jahr? Du hast ja schon viele, viele Jahrgänge heimgeholt. Jedes Jahr ist ein bisschen anders. Du weißt es besser als ich. Aber gibt es etwas, was du sagst, das habe ich in diesem Jahr wieder zusätzlich nochmal wieder erfahren oder zum ersten Mal erfahren? Das werde ich so schnell nicht vergessen.
Ich glaub schon einfach der Lesezeitpunkt bei Spätburgunder. Vielleicht war ich ein bisschen zu, bei Spätburgunder, muss ich sagen, war ich vielleicht ein kleines bisschen zu freigestellt Von der Blätter her, alles war, hat mir so ein kleines bisschen wehtan, wo ich sagen muss, okay, da war man nicht ganz auf dem richtigen Weg, um einfach das zu kriegen, was wir anstreben. Oder einfach das, was wir angestrebt haben, war einfach eine ganz kleine Menge nur. Da würde ich mal behaupten, da habe ich aus den Fehlern gelernt. Was man auch in dem Jahr einfach auch wieder gesehen hat, wir machen eigentlich eine sehr moderate Entblätterung, würde ich es nicht mal nennen, sondern ich würde es einfach auch bei Weißwein einfach nur so ein bisschen Luft machen und einfach, dass aber die Trauben schon im Schatten sind und wo dann doch mal der ein oder andere Mitarbeiter vielleicht ein bisschen mehr Blätter wegmacht hat oder so, oder ich selber ein bisschen mehr Blätter wegmacht hat, und so ein Trauben dann rausgespiegelt hat, der ist halt relativ schnell eingeschnorzelt durch die hohe Temperatur und durch die hohe Sonneneinstrahlung. Ja. Also da glaube ich, müssen wir ein bisschen justieren, damit wir halt wirklich hier noch ein bisschen achtsamer mit der Laubwand arbeitet. Und dann halt auch Lesezeitpunkt ganz arg. Ich meine, der Adrian, wo jetzt ja in Geisenheim ist, der pocht auch immer ein bisschen drauf, hey, lass uns ein bisschen früher ernten, lass uns ein bisschen was früher holen. Vielleicht müssen wir doch uns da ein bisschen drauf einstellen, das ein oder andere vielleicht früher ernten, aber von meinen späten Riesling-Ernten werde ich auf jeden Fall nicht abgehen.
Sag mir doch nochmal abschließend so in etwa, wo liegen die Spätburgunder, die Rieslinge, vor allen Dingen die wichtigen Sorten bei dir, wo liegen die in puncto Alkoholgehalt, also sagen wir mal erstmal Mostgewicht auf der einen Seite und pH-Wertsäure auf der anderen Seite?
Also ich denke mal, ich kann es gar nicht genau sagen, wie der Alkohol jetzt ist, aber ich würde mal behaupten, dass wir bei unseren Top-Sachen bei 12,5 Volumenprozent liegen und eigentlich eine schöne Säure haben. Ganz tollerweise sind unsere pH-Werte eigentlich sehr nieder gewesen. Also wir liegen wirklich vom pH, wir haben den ein oder anderen Riesling auch mit einem Zweier davor, also so 2,95 oder sowas auch geerntet. Und dann haben wir aber auch pH-Werte um die 3,2, 3,25 irgendwie so. Also da war ich wirklich, wirklich sehr, sehr zufrieden von den pH-Werte. Rieslinge von Moschgewicht und Alkoholausbeute kann ich noch nicht mal sagen. Ich könnte jetzt gerade in die Analysen reingucken. Wir haben heute wieder Analysen machen lassen. Aber wir haben jetzt die letzten Rieslinge diese Woche alle mit so zwischen 91 und, sage ich jetzt mal, 93 Grad Öxle geerntet eigentlich.
Also
Und
auch
habe jetzt
12,5
gestern,
etwa, ja.
ja, um die 12,5 würde ich mal behaupten, dass wir liegen. Und ich finde eigentlich, das ist eine schöne Gradation. Was man immer noch sehen kann, was du jetzt nicht so auf dem Analyseblatt hast, wir haben eine wahnsinnige Aromatik. Das ist eigentlich richtig, richtig cool. Ich hab neulich auch, ich habe am Samstag habe ich Gipskäuber Riesling abzogen und wenn du das in den Tank reinkochen hast, du hast so eine, du kannst ja beschreiben, du musst eigentlich riechen nochmal. Du hast so eine tolle frische Frucht, wirklich total aromatisch frische Frucht, aber auch so eine gewisse Kräutrigkeit dabei. Also ich war total begeistert, total geblättet eigentlich von der Aromatik im Mosch-Stadium, was wir gerade jetzt eigentlich so da haben. Das ist echt schön.
Wird es ein Jahrgang, der sich gerade beim Riesling jetzt dann, wenn er mal von der Hefe wegkommt in die Flasche, dann wird er sich eher langsam oder eher dann zügiger entwickeln?
Glaube, also unsere entwickeln sich immer langsam. Unsere Weine, weil die gären zum Teil ja immer so eine lange Zeit. Wir haben ja jetzt noch 22er im Gären haben, wo wir haben. Also unsere Gipskäuber, Schilfsandstein, Kieselsandsteinweine, die sind alle noch am Gären von 22. Von daher denke ich mal, wird auch der 23er, er gärt schneller, der 23er. Ich denke, er wird ein bisschen früher offen sein von der Frucht, würde ich behaupten, ja. Ja. Aber ich glaube, wir können trotzdem auf eine schöne Entwicklung trotzdem hoffen, weil halt einfach die pH-Werte doch recht stabil sind eigentlich, ja. Jetzt gucke ich aber trotzdem noch in die Analyse kurz rein, wenn du mich so Sachen fragst hier. Ja, ich habe mein Handy hier neben mir liegen. Ja, also jetzt gerade die letzten Sachen, was wir jetzt noch geerntet haben, liegen wir beim pH-Wert von 3,2, 3,22, 3,15. Wirklich eine gelungene Geschichte, würde ich mal behaupten, ja.
Ja, das geht beim Riesling auch noch weniger, aber das ist.
Ja gut, wir sind halt hier anders gepuffert von den Böden her, weißt
Ja,
du.
ja, ja.
Also von daher, das ist, wir haben andere pH-Werte wie jetzt an der Mosel oben oder so. Von daher ist das immer bei uns eigentlich, wenn du gerade so knapp über 3 bist, ist es eigentlich fast noch ein niedriger pH-Wert. Nee, also von daher sieht es wirklich einfach eine. Die Werte sind wirklich, hier ist einer mit 2,95. Also von daher habe ich mich überhaupt nicht irgendwie zu spät gefühlt vom Ernten. Also die Aromatik ist vollkommen durch die kühle Nächte. Neulich gab es doch schon mal so zwei, drei kühle Nächte. Da hast du gemerkt, zack, da
Ja,
war so ein
das gibt einen
Impuls
Sprung, ne?
da.
Ja.
Da war geschwind ein Aromasprung da. Das war genial. Und jetzt natürlich die letzten Tage, da ist schon nochmal was gegangen, gell?
Dann bleibt jetzt nur noch ein bisschen abwarten, ne? Jetzt sind die Dinge getan.
Noch nicht ganz. Bei mir läuft draußen gerade noch die Presse. Wir haben noch Sauvignon Blanc am Pressen gerade. Wir pressen morgen nochmal Rieslinge. Das ein oder andere Rote, aber ich glaube, also Anfang nächster Woche haben wir alles in dem Weg, wo es hin soll.
Ich drücke dir die Daumen, dir und deinem
Dankeschön.
Team und deiner Familie, dass ihr auch im nächsten
Ja,
Jahr,
danke.
wenn die ersten aus diesem 2023er Jahrgang dann in die Flasche kommen, dass ihr happy seid.
Ich glaube, da kann man sich drauf freuen. Definitiv.
Vielen Dank für heute, schön, dass du dabei warst und auf ganz, ganz bald.
Wolfgang, vielen Dank, dass ich dabei sein durfte. Man sieht sich und hört sich.
Tschüss.
Danke, ciao.
So, ihr Lieben, das war die 158. Ausgabe meines Podcasts Genuss im Bus. Am Mikrofon war Jochen Beurer vom Weingut Beurer aus dem württembergischen Weinort Stetten. Schon morgen geht es weiter hier bei Genuss im Bus, dann mit einem Winzer aus Baden, genauer gesagt einem Winzer aus der Ortenau. Bis dahin sage ich Tschüss und auf Wiedersehen und nicht vergessen, lasst es euch schmecken.